Hi und herzlich willkommen zum Wieder Wilder Werden Podcast. Dein Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung, nicht nur, sondern auch in der Großstadt. Hier erfährst du, wie du dich wieder mit deiner eigenen Wildnatur verbindest und dich draußen wieder mehr zu Hause fühlen kannst. Ich bin Verena und ich freue mich so riesig, dass du heute bei der 10. Folge vom Wieder Wilder Werden Podcast mit dabei bist. Ja, heute geht es endlich um das lang ersehnte Thema Zecken, wie du wahrscheinlich auch schon am Podcast-Titel gelesen hast. Ja, Zecken sind doch ein sehr stark beladenes Thema mit vielen Emotionen, Ängsten und oft festgefahrenen Meinungen. Aber ich versuche hier in dem Podcast dir alle Informationen, die ich so mir über die Jahre zusammengesammelt habe, mal darzubieten, dass du dich gut informieren kannst zu dem Thema Zecken und wie man damit umgehen kann, wie du einen guten Weg für dich finden kannst. Hier sei aber zu Anfang auch noch mal ein kleiner Hinweis an dich gegeben, dass ich keine Ärztin bin, keine medizinische Beratung hier gebe, sondern wirklich nur meine privaten Recherchen weitergebe und wirklich nur meine persönliche Meinung hier widerspiegelt. Du musst für dich selber entscheiden, was dir gut tut, was du für Handlungen aus dem Podcast ziehst, aus den Informationen. Informier dich gerne noch aus vielen weiteren Quellen. Meine verwendeten Quellen findest du wie immer in den Shownotes und ja, ich möchte mit dem Podcast hier auf keinen Fall irgendwie die Gefahren, die auch Zecken mit sich bringen, auf jeden Fall nicht verharmlosen oder irgendwie kleinreden, sondern einfach nur aufklären und dass du eben dann den sinnvollen Umgang mit den ganzen Gefahren finden kannst, eben weil Wissen ist dann doch wieder sehr machtvoll, dass wenn du dir die Gefahren bewusst machst, kannst du sorgfältig und richtig handeln. Und eben will ich dagegen wirken, dass Zecken und eben die Gefahren dir die Freude an der Natur draußen nehmen, dass draußen sein nur noch voller Gefahren beladen ist, sondern dass wir eben auch ein Teil davon sind, genauso wie die Zecken, und wir eben irgendwie einen Weg finden, um da draußen gemeinsam zu existieren. Ja, ich glaube, jeder von uns hatte leider schon die eine oder andere Begegnung mit Zecken. Wenn man sich doch dann gerne draußen aufhält, kommt man um diese kleinen Tierchen seltenst herum. Für uns ist es halt oft sehr ungewohnt, sich überhaupt mit Gefahren da draußen auseinanderzusetzen, jetzt jenseits mal von Autos und sonstigen Sachen, die einem eben lebensgefährlich werden könnten, weil wir einfach hier in Deutschland keine gefährlichen Raubtiere mehr haben, um die wir uns kümmern müssen, wo wir irgendwie ein bisschen aufmerksam draußen sein dürften. Keine Bären mehr. Langsam kommt zwar endlich der Wolf wieder, aber der hält sich ja doch eher auch zum Glück fern von uns. Der ist sehr weise. Aber es gibt eben dieses eine kleine feine Tierchen, das uns wirklich zum Fressen gern hat. Nämlich die Zecken. Ja, Zecken sind Parasiten, die mehrere Blutmahlzeiten von Lebewesen brauchen. Und wir stehen eben auch auf der Blutspendeliste bei denen. Und ja, dadurch, dass sie Blut trinken, schlürfen, was eben eine Körperflüssigkeit ist und alles, was mit Körperflüssigkeiten zu tun hat, birgt natürlich auch immer die Gefahr einer Infektion durch Körperflüssigkeitenaustausch, eben auch hier mit den Zecken. Zecken in Deutschland können vor allem die gefürchtete Lyme-Borreliose und FSME übertragen, aber zu den Krankheiten gibt es später noch mehr dazu. Ja, das klingt schon mal ganz schön gruselig, aber das soll eben kein Grund sein, nie wieder in den Wald zu gehen. Ich habe jetzt so als kleine Anekdote zum Anfang als Kind wirklich riesen Angst vor Zecken gehabt und bin nur noch mit Hut, ja, hallo Gerücht, sie fallen von den Bäumen, nur noch mit Hut, aber dafür barfuß und in kurzer Hose in den Wald gegangen und hatte dauernd Angst, dass mir irgendeine grausame Kreatur auf den Kopf fällt. Aber bin natürlich ohne Gedanken durch große, hohe Wiesen gestriffen, ja. Da ist eben wieder Wissen ist Macht. Aber ich kann auch meine jetzige Erfahrung, dadurch, dass ich mich ein bisschen informiert habe, teilen, dass ich mittlerweile wirklich in Blumenwiesen, wo ich einfach abschätzen kann, wo jetzt keine Zecke so schnell sein könnte, drin liege stundenlang und wirklich auch keine kriege, weil ich eben mittlerweile genau weiß, wo Hotspots von Zecken sind und wie ich außenrum um die gefährlicheren Stellen gehe. Und weil eben Wissen wirklich da Macht ist und einem wieder zu mehr Handlung und einem Gefahrenbewusstsein verhilft, möchte ich dir jetzt zu Anfang an erstmal ein bisschen was über das Wesen der Zecke, wie eine Zecke funktioniert, was ist denn eine Zecke, erzählen. Ja, Zecken sind keine Insekten, sondern gehören nämlich zur Klasse der Spinnentiere in der Ordnung der Milben. Zecken gibt es schon wirklich, wirklich lange. Die werden auch als lebende Fossilien bezeichnet. Das heißt, die sind schon über 350 Millionen Jahre auf dieser Erde, haben sich kaum im Laufe der Evolution verändert und haben wirklich ihre, ja, Nische gefunden, wo auch nicht mehr viel Veränderung nötig ist. So im Vergleich, dass man mal ein paar Zahlen hat, weil Millionen Jahre ist immer so ungreifbar lange. 350 Jahre, Millionen Jahre die Zecke, und im Vergleich den Menschen gibt es erst seit 2,8 Millionen Jahren. Und das oft zitierte lebende Fossil, das Krokodil, gibt es erst seit 230 Millionen Jahren. Also über 100 Millionen Jahre länger gibt es die Zecke. Also die hat schon einige Jahre auf dem Buckel hier auf dem Planeten und ist wirklich zäh und hat so einiges schon überstanden. Ja, in Deutschland gibt es verschiedenste Zeckenarten. Auf der ganzen Welt gibt es über 900 Arten. Hier in Deutschland gibt es so um die 15 Arten. Der allgemein bekannteste Vertreter der Zecken ist in Deutschland der Gemeine Holzbock. Den gibt es am häufigsten und der überträgt eben vor allem die Leimborreliose und FSME. Dann gibt es noch die Auwaldzecke, die vor allem für Haustiere gefährlich ist, weil die Hundemalaria überträgt. Das sind aber meistens nur die großen Zecken, die kleineren wohnen in Bauten von Nagetieren. Hier in Berlin begegne ich sehr häufig der Schafszecke. Die ist eigentlich recht selten, aber dadurch, dass es hier mitten in den Stadtparks Schafe gibt, ist die auch hier. Ja, und es bleibt die Frage, wie viele Zecken noch zu uns dank des Klimawandels wandern, weil das natürlich immer dazu beiträgt, dass sich da Arten vermischen und immer mehr zu uns kommen. Aber um sich dem Thema Zecke jetzt ein bisschen zu nähern, werde ich jetzt mal beim allgemeinen Vertreter bleiben, dem Holzbock, der Holzbockzecke, weil die doch am häufigsten vorkommt. Die Zecke, damit man sich so ein bisschen da noch vorstellen kann, wie die denn überhaupt lebt, möchte ich euch noch kurz ein bisschen was zum Aufbau erzählen. Und zwar, wie wir gerade schon gelernt haben, gehört sie zu den Spinnentieren. Das heißt, sie hat acht Beine, also vier Beinpaare, mit der Ausnahme, dass sie im ersten Entwicklungsstadium der Larve nämlich erst sechs Beine hat. Die zwei zusätzlichen wachsen erst mit der ersten Häutung. Der Holzbock hat keine Augen. Stellt euch das mal vor, wie abgefahren ist das? Manche andere Zeckenarten haben das schon, aber die sehen auch sehr schlecht, aber der Holzbock hat gar keine. Dafür hat er was total Abgefahrenes und sehr Einzigartiges. Und zwar hat er in seinem vordersten Beinpaar ein super spannendes Organ, das Hallersches Organ heißt und ist am untersten Ende des vordersten Beinpaares. Und zwar ersetzt ihm das fast alle Sinne, also da bin ich total neidisch. Mit diesem Beinpaar, was die dann in Lauerstellung dann in die Luft strecken, können die nicht einfach nur sehen, sondern viel, viel mehr. Mit dem nimmt es CO2 wahr, die Zecke. Also quasi riecht das deine Atemluft, das CO2 da drin und weiß, wo du als potenzieller Wirt stehst. Die Zecke kann damit Ammoniak wahrnehmen, also quasi aus der Pipi kann es riechen. Genauso wie Buttersäure und Milchsäure von Schweiß kann sie damit wahrnehmen. Und viele thermische und physikalische Reize, also zum Beispiel die Erhöhung der Umgebungstemperatur, wenn du im Winter als Wirt vorbeikommst in die Nähe, nimmt sie damit wahr. Und eben feinste Bewegungsvibrationen der Umgebung, wenn du da als Wirt herumstreifst am Boden. Also von der Ausstattung sind die schon mal wirklich ganz schön gut. Auch wenn sie keine Augen haben, mit diesem Hallerschen Organ sind sie schon mal kein Vorbeikommen so leicht an denen. Ja, aber wie schon gerade erwähnt, die Zecke schlüpft nicht aus dem Ei und ist fertig, sondern die hat verschiedenste Entwicklungsstadien. Was jetzt erstmal ziemlich gruselig klingt, ein Weibchen, ein Zeckenweibchen, wenn das Eier legt, legt es über 2000 bis sogar manche Quellen sagen 5000 Eier. Aber da ist dann doch ein ganz schöner Schwund dabei. Bis zur erwachsenen Zecke, bis zur adulten Zecke heißt das dann, schafft es circa nur 1%. Und sich dann wieder fortzupflanzen. Also da bleibt nicht viel übrig, aber trotzdem am Anfang gibt es erstmal 2000 Zeckeneier. Uah. Ja. Und diese drei Stadien der Zecke sind auch ganz interessant für uns, weil nämlich alle drei Stadien, wie sie sich entwickelt, auch Blut saugen. Quasi um jedes Entwicklungsstadium weiter, ein Entwicklungsstadium weiterzukommen, benötigt sie jeweils eine Blutmahlzeit, die Zecke. Also aus dem Ei der Zecke schlüpft als allererstes die Zeckenlarve, heißt die. Und die sind unglaublich winzig. 0,5 Millimeter, das könnt ihr euch ungefähr so groß wie ein halbes Mohnkorn vorstellen. Dazu sind sie auch noch halb durchsichtig. Und wie gesagt, noch nur drei Beinpaare. Also sind fast gar nicht als Zecken zu erkennen. Und also wirklich winzigste Tiere. Aber sie brauchen eben schon mal eine Blutmahlzeit. Wenn sie diese Blutmahlzeit, die Zeckenlarve, bekommen hat, dann entwickelt sie sich weiter zur Nymphe. Das ist quasi das mittlerste Entwicklungsstadium. Da ist sie nach dem Häuten ungefähr 1 bis 2 Millimeter groß. Das ist auch noch nicht groß, sondern sehr, sehr winzig. Der Körper ist auch noch ziemlich durchsichtig und unscheinbar. Und dann braucht sie wieder eine Blutmahlzeit zum Weiterentwickeln. Also auch die Nymphen beißen schon. Und dann kommt als nächstes die erwachsene Zecke, wenn dann wieder eine Häutung gefolgt ist. Und ja, dann haben wir die große Zecke, so wie wir sie auch oft sehen. Und die weiblichen Erwachsenen, also adulten Zecken, im letzten Entwicklungsstadium brauchen am Schluss nochmal extra eine Blutmahlzeit, um eben die Eier ablegen zu können. Also es ist ein ewiger Circle of Life bei den Zecken. Erstmal schlüpfen, dann ewig warten, bis sie dann einen Wirt finden, dann eine Blutmahlzeit schnabulieren, dann lassen sie sich fallen, suchen sich ein Versteck, zum Beispiel im Laub oder irgendwo, wo es gut geschützt ist. Dann häuten sie sich und wechseln eben ihr Entwicklungsstadium. Dann ist es meistens schon zu spät für eine weitere Blutmahlzeit und machen einmal Winterpause. Dann warten sie und warten sie und warten sie, bis sie ihren nächsten Wirt finden, essen wieder, lassen sich wieder fallen, verstecken sich, häuten sich, wieder ein Stadiumswechsel, dann wieder eine Winterpause, immer so weiter, bis zur letzten Blutmahlzeit. Und dann müssen sie sich auch noch einen Partner suchen. Das Männchen stirbt dann nach der Begattung und das Weibchen sucht sich nochmal eine letzte Blutmahlzeit, um viel Energie für die Eierablage zu haben. Und dann stirbt das Weibchen auch. Also ein ganz schön aufwendiger Kreislauf. Ja, und diese Blutmahlzeit, von der ich jetzt dauernd rede, die die Zecke immer wieder kriegen muss, um sich weiterzuentwickeln, kannst du dir ja wahrscheinlich schon denken, dass wir da auch mit auf der Speisekarte stehen. Die drei Entwicklungsstadien haben ein bisschen unterschiedliche Vorlieben für ihre Wirte, wo sie sich das Blut ziehen. Ja, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, die kleinen Larven, die sind ja wirklich winzigst. Die kommen sehr, sehr unwahrscheinlich durch menschliche Haut durch. Da sind wir einfach noch zu dickhäutig dafür. Die suchen sich dann eher kleinste Säugetiere und Vögelchen und Eidechsen, also vorzüglich Mäuse, an denen die Larven dann zu ganz, ganz vielen ihre erste Blutmahlzeit zu sich nehmen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch mal an größeren Tieren wie Reh und Mensch und Hund und Katze drauf sein können. Aber vorzüglichst finden sie dann die kleinen Mäuschen. Aber die nächsten Entwicklungsstadien, nämlich die Nymphe und die erwachsenen Zecken, die kommen sehr wohl nämlich auch gerne auf den Menschen zu. Für eine leckere Blutmahlzeit. Wir schmecken wohl außerordentlich gut. Und natürlich im Wald gehen sie ganz, ganz gerne auf Rehe, auf Hasen, Füchse und eben auch unsere Haustiere, Hunde, Katzen, auf Igel und natürlich auch auf die anderen, wo die Larven auch schon drauf waren, die kleinen Mäuschen und was noch alles am Waldboden in Masse vorhanden ist. Also wählerisch sind sie da nicht, sie schauen nur, dass sie irgendwo auf jeden Fall durch die Haut durchkommen und dann was eben vorbeikommt. Ja, was heißt denn jetzt vorbeikommen? Wo lauern denn die meisten Zecken jetzt eigentlich auf uns? Sind die denn jetzt überall gleich viel verteilt? Finde ich die jetzt mitten auf der Fußballwiese auf dem englischen Rasen? Das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Die meisten Zecken halten sich in sogenannten Transition Zones auf. Also quasi, wenn es von einer Landschaft in die andere geht. Das heißt Beetränder, große Übergangszonen vom Wald auf den Feldrand, hohe Laubhaufen vielleicht, Holzhaufen. Eben da, wo natürlich die meisten kleinen Wirtstiere auch wohnen und auch wir Menschen und Haustiere uns aufhalten. Zecken sind nämlich in dem Sinn ziemlich faul, beziehungsweise können sich jetzt auch nicht so schnell fortbewegen, beziehungsweise lange und weite Strecken. Davon müssen sie sich schon von uns dann tragen lassen, wenn sie mal angedockt haben. Deswegen suchen sie sich natürlich strategisch die Plätze, wo sie dann am besten zu uns kommen können. Und das ist jetzt nicht mitten irgendwo zufällig auf einer großen gemähten Wiese, weil wie wahrscheinlich ist es denn da, dass wir mal vorbeikommen, sondern eher auf Wegesrändern, wo wir eh immer entlang schlendern. Oder wo Rehe sich nachts hinlegen, auf sogenannten Rehbetten, wo immer wieder ein kuscheliger Platz ist, wo sich verschiedenste Leckerheiten hinlegen und sie gleich mal zubeißen können. Ja, oder auch die Tierpfade, die durch den Wald gehen, wo sie einfach riechen. Da ist es wahrscheinlich, dass da wer vorbeikommt, da warte ich nicht ein Leben lang und keiner kommt vorbei. Ja, und wie kommen die Zecken denn jetzt auf uns oder eben andere Tiere drauf? Das ist nicht, wie das Gerücht immer sagte, sie lassen sich von oben runterfallen von Ästen, Bäumen, wie auch immer, weil Zecken klettern nicht über 1,5 Meter höher. Sie krabbeln schon mal relativ hoch auf irgendwelche Grashelmchen hierauf, aber sie halten sich möglichst energiesparniedrig auf an strategisch guten Plätzen. Also lange Grashelme, die vielleicht mal aus dem Weg herausgucken. Oder auch eben in schönem, warmen, knistrigen Sommerlaub, was vom letzten Herbst noch da ist, weil es natürlich auch super Verstecke gibt. Also eher vom Boden, nicht, also sie fallen einfach nicht von oben runter. Was natürlich aber dann leichte Verwechslung führt, wenn du dann eine Zecke nämlich dann auf dir findest, die irgendwo hinten am Genick ist oder am besten noch am Haaransatz. Wo du denkst, ja, die muss ja auf mich draufgefallen sein. Also nee, die krabbelt dann einfach so lange weiter, bis sie eine gute Stelle gefunden hat. Und wenn das halt eben sehr weit oben ist, dann kann natürlich der Trugschluss entstehen, dass die Zecke von oben runtergefallen ist, weil man sich das nicht erklären kann, wie man denn die Zecke nicht gemerkt haben kann, wie sie einmal quer über den ganzen Körper gekrabbelt ist. Ja, aber dazu komme ich dann später noch, wie man sich dagegen schützen kann. Wenn jetzt eine Zecke das absolute Glück hatte, von einem Wirt abgestriffen worden zu sein, nach ewig langem Warten, krallt sie sich mit ihren Widerhaken, die sie nämlich vorne an ihren Füßchen hat, fest und ist nicht mehr loszuwerden. Die krallt sich dann wirklich fest und macht sich auf die Reise auf dir oder eben dem Wirt, wer auch immer. Und dann krabbelt sie aufwärts, aufwärts, aufwärts und sucht sich eben die perfekte Stechstelle. Sie sticht nicht sofort an Ort und Stelle zu, jetzt irgendwie in den Finger oder so, sondern das dauert oft über eine Stunde, eben dank eventueller Schutzkleidung etc., bis die Zecke ihren absoluten Wohlfühlort für sich gefunden hat. Ja, und wo sind jetzt diese Wohlfühlorte? Das ist möglichst dünne Haut, wo sie leicht durchkommt. Die müssen gut versteckt sein, schön warm und eben unauffällig. Weil sie eben ja nicht wie eine Mücke nur ein kurzes Zeitfenster hat von ein paar Sekunden oder Minuten, in denen sie saugt, sondern sie hängt ja oft tagelang an ihrem Wirt, an dir fest, optimalsterweise für sie. Deswegen sind die beliebtesten Stellen da zum Beispiel Knie, Kehlen, Fuß- und Handgelenke, Armbeugen, Intimbereich auch, eben auch da, wo die Sonne nie hinscheint. Und auch andere versteckte Stellen wie jetzt unter Trägern und Bündchen von Hosen, unter dem BH, Uhrenarmbänder, da hatte ich auch schon eine. Und eben auch im Genick hinterm Ohr oder auch schon unterm Auge hatte ich eine. Oder im Bauchnabel, eben überall, wo die Haut schön dünn ist und versteckt ist. Wenn die Zecke jetzt die absolut perfekte Stelle für sich gefunden hat auf dir, wie kommt sie denn jetzt an dein Blut ran? Weil das ja doch eine recht empfindliche Stelle ist, das würde ich doch sofort merken, oder? Ja, die Zecke hat ein abgefahrenes Mundwerkzeug. Und Achtung, das wird jetzt nichts für schwache Nerven. Mit diesem Mundwerkzeug reißt sie tatsächlich die Haut ihres Wirtes auf und gräbt mit ihrem Stechrüssel wie mit einer Art Schaufel eine kleine Mulde in dein Gewebe. Ja, und diese Kuhle in deinem Gewebe füllt sich dann immer wieder mit Blut, das die Zecke absaugt. Deswegen heißt es, wenn man es auch genau nimmt, eben nicht Zeckenbiss, sondern Zeckenstich. Aber ja, im Prinzip ist beides uncool. Aber offiziell sticht sie eben. Und das Gefährliche ist eben auch hier, dass bereits nur beim Stechen und schon mal in dein Gewebe hineinschaufeln, die Zecke Speichel produziert und eben über diesen Speichel schon Krankheitserreger in deinen Blutkreislauf kommen können, eben die fiesen FSME-Viren. Okay, das klingt jetzt alles schon ganz schön schmerzhaft und wie aus einem Horrorfilm raus. Und das klingt jetzt auch gar nicht nach einer ganz kleinen Verletzung, sondern mit Aufreißen und Schneiden und Schaufeln. Wieso merken wir das denn jetzt nicht, wenn es nicht so wirklich zärtlich da vor sich geht? Das Abgefahrene da ist wieder, dass die Zecke, die will ja möglichst lange unbemerkt an uns dranhängen und nicht sofort bemerkt werden. Da hat sich nämlich die Evolution der Zecke eine ganz feine Lösung ausgedacht. Denn schon ganz, ganz zu Beginn des Zustechens sondert die Zecke eben mit ihrem Speichel auch ein Betäubungsmittel ab. Und der Speichel der Zecke betäubt dann eben die Stelle und du merkst es einfach nicht, dass sie da reinbeißt. Voll lieb, oder? Und außerdem hat er auch noch verschiedene Stoffe mit drin, die dafür sorgen, dass dein Blut nicht so schnell gerinnt und eben, dass sich die Einstichstelle entzündet. Ja, wenn es nicht so doof wäre, dass sie da Viren übertragen kann, wäre das ja eigentlich voll lieb von der Zecke. Ja, jetzt hängt die Zecke da an mir dran und saugt. Und ja, nicht nur ein bisschen, sondern, vielleicht habt ihr auch schon Bilder davon gesehen, erwachsene Exemplare von Zecken können das 200-fach ihres Eigengewichts trinken. Das ist ganz schön viel. Also die wären richtig groß und auch ganz schön schwer, wie du dir vorstellen kannst. Und damit sie eben nicht vorzeitig von ihrem Opfer, da mit der Schwerkraft, zu Boden gerissen werden, hat sie sich da auch ein paar Tricks ausgedacht. Zum einen hat sie eben an ihrem Stechrüssel Widerhaken dran, den sie schon, wenn sie den reinsticht, sich festhakt und wunderbar automatisch in der Wirtshaut festankert. Und zusätzlich dazu können sie nach einer Weile, wenn sie saugen, nach ein paar Stunden, produzieren sie mit ihrem Speichel eine Art Kleber, der sie dann so richtig schön an der Haut festzementiert. Der heißt sogar Zement in der Fachsprache. Also abfallen ist erstmal unmöglich. Ja, und dann hängt die Zecke da und saugt und trinkt. Und nachdem die Zecke nicht nur ein ziemlicher Feinschmecker ist, sondern auch sehr pragmatisch, alle unverdaulichen Blutbestandteile, die sie von dir trinkt, werden nach einer Weile direkt rausgefiltert und wieder zurück in den Wirt übergeben. Ja, und dann wiederholt sie das immer wieder und saugt und gibt wieder alles, was sie nicht braucht, wieder zurück. Und das ist eben genau das Gefährliche wieder für den Menschen oder ja, den Wirt. Dass eben genau da sich wieder Erreger wie Borreliose aus dem Darm der Zecke zurück in deinen Kreislauf übergeben können. Ja, das war jetzt alles vielleicht nicht ganz so lecker, aber ich finde es trotzdem immer ganz wichtig, dass man Bescheid weiß, wie das dann überhaupt alles abläuft und wann vielleicht welches Infektionsrisiko gegeben ist. Ja, Wissen ist Macht, dass man da einfach weiß, wie das alles so vor sich geht. Und um auch da noch mal ein bisschen tiefer zu gehen, als kleiner Exkurs würde ich gerne noch was zu den Krankheiten, die da jetzt eben dauernd erwähnt wurden, da was zu erzählen. Nämlich zum einen zu der FSME und der Borreliose. Einfach, dass man da auch noch mal weiß, was das jetzt alles ist. Zumindest als grober Überblick. Die FSME, von der wir jetzt schon gehört haben, die eben schon im Speichel der Zecke ist, das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Also eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, die eben durch Viren hervorgerufen wird. Und dadurch, dass sie im Speichel der Zecke ist, ist eben sofort ein Risiko gegeben, sobald sie zusticht, dass es übertragen wird. Also es ist nicht erst nach ein paar Stunden, sondern sobald eben da einfach Kontakt mit dem Zeckenspeichel besteht. Ja, jetzt ist es so. Es gibt gewisse Risikogebietsauszeichnungen in Deutschland. Das könnt ihr gerne mal auf der Seite vom Robert-Koch-Institut nachschauen. Die Seite kennt ihr wahrscheinlich dank Corona jetzt auch ausführlich. Aber die haben auch was zu FSME. Da sind Risikogebiete gekennzeichnet. Das ist vor allem in Süddeutschland. Bayern, wo ich herkomme, ist auf jeden Fall ein Risikogebiet. Das heißt, dort sind viele, viele Zecken mit dem FSME-Virus infiziert. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Zecke FSME hat. Und dass, wenn sie dich beißt, du sofort FSME kriegst und dran stirbst, sondern dass natürlich immer gewisse Risiken und Prozente, die erstmal zutreffen müssen, bis es soweit kommt. So mal, um das einschätzen zu können, Risikogebiet heißt, dass 0,1 bis 5% der Zecken damit infiziert sind. Also ungefähr 20.000 Zecken im Risikogebiet. Also, ja, also wenn es passiert, ist echt blöd. Aber es ist natürlich nicht jede Zecke. Und wenn jetzt dich eine Zecke, die FSME hat, beißt, sticht, haben wir gelernt, nicht beißen, sticht, dann muss sie es auch erst nochmal übertragen. Also sprich, wenn du jetzt Kontakt mit dem Speichel hast, ist es nicht zu 1000%, dass du jetzt das FSME-Virus übertragen bekommst, sondern es liegt ungefähr bei 30%. Und selbst wenn sie es da überträgt, muss es auch noch bei dir ausbrechen und wirklich zum schweren Krankheitsverlauf kommen. Die Mehrheit der Infizierten, die das eben kriegen, das sind 70 bis 95% der Menschen, bleiben beschwerdefrei oder eben die schwere zweite Krankheitsphase bleibt aus. Also, ich will jetzt hier nicht kleinreden, das Risiko. Ich will euch nur da im Vergleich einfach mal aufzeigen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so riesig ist, aber nicht unterschätzt werden darf. Das, weil wenn es passiert und manchmal läuft es halt einfach echt blöde, dann ist echt die Kacke am Dampfen, muss man so sagen. Also, weil FSME ist keine leichte Erkrankung. Und es gibt kein Heilmittel dagegen. Aber eben eine Impfung, aber da komme ich gleich noch dazu. Aber wenn du es dann mal hast, ist echt blöde. Die sieht so aus, dass du zunächst hast du erstmal grippeähnliche Beschwerden, wie jetzt auch Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Es ist dann kein Corona, sondern es kann auch FSME sein. Dadurch, dass es erst so spät auftritt, ist oft der Zeckenstich schon lange vergessen und du denkst, du hast halt irgendwie eine blöde Erkältung oder sonst was dir eingefangen und du vergisst es. Und manchmal kann da eben diese FSME-Erkrankung auch vorbei sein und du kannst wieder gesunden, wenn dein Körper damit einfach klarkommt. Aber bei einem Teil der Erkrankten kommt es eben zu einem richtig krassen Verlauf, wo sich eben nach einer Weile deine Hirnhaut und dein Gehirn entzündet. Dann kriegst du heftiges Fieber, nach einer Weile Übelkeit, Erbrechen. Und es kann eben so weit kommen, dass dein Nervensystem ausfällt und da dann Lähmungen an Armen, Beinen und eben auch Schluck- und Sprechstörungen kriegst und am Schluss eine Atemlähmung und dann, ja, war's das. Und das ist echt nicht cool. Und selbst wenn man es gut überstehen sollte nach so einem heftigen und nicht dran stirbt, nach so einem heftigen Verlauf, kann man viele, viele Spätfolgen davon haben, von Gefühlsschwankungen, dauernde Kopfschmerzen, Lähmungen. Also man kann folgenlos davon ausheilen, aber es gibt auch echt, echt fiese Verläufe. Deswegen, am besten kriegst du kein FSME, weil es ist nicht lustig, weil du kannst nur Symptome lindern. Aber tada, es gibt dagegen auch eine Impfung. Ich möchte jetzt hier keine Impfthematik oder Propaganda starten oder da eine Diskussion, sondern ich informiere hier nur. Es gibt tatsächlich, was für Risikogebiete empfohlen ist, eine Schutzimpfung, die man alle paar Jahre auffrischen kann, die dich gegen FSME schützt. Und ich würde das Leuten zum drüber nachdenken ans Herz legen, wenn du in einem Risikogebiet wohnst, wenn du dich beruflich oder eben auch hobbymäßig, so wie ich, viel draußen aufhältst, ja, kannst du mal Risiko-Nutzen abwägen, wie viel du dann mit, also, ja, ich möchte keine Impfdiskussion hier aufmachen. Es gibt auf jeden Fall eine Impfung, die dich davor schützen kann, aber wenn du es mal hast, kannst du nur noch Symptome lindern. So viel zum FSME. Also, die ist echt ganz schön krass, aber sie gibt es auch nicht überall. Aber ich weiß auch nicht, ob Zecken sich so dran halten. Jetzt hier in Berlin ist offiziell kein Risikogebiet, aber lass es blöd laufen und eine Zecke kommt irgendwie per Fernbus hierher, wer weiß. So viel zu FSME. Dann, das, was es noch gibt, ist die Borreliose. Die Borreliose wird auch oft Lyme-Borreliose oder im Englischen auch Lyme-Disease genannt und ja, kann sehr, sehr vielgestaltig sein und auch sehr schwer verlaufen und auch verschiedenste Teile und sehr diffus den Körper befallen, weswegen oft eine ja, wirklich eindeutige Identifikation von eben diesen Borreliose-Bakterien sehr, sehr schwer ist. Die Borreliose-Bakterien befinden sich im Darm der Zecke, was ganz gut ist, in dem Sinne, dass sie nicht sofort übertragen werden an den Menschen, sondern circa nach 1 bis 6 Stunden das erste Mal. Eben wenn die Zecke das Unverdauliche wieder zurück in ihren Wirt hineinwirkt. Da besteht eben dann das Infektionsrisiko mit diesen Borrelien. Nicht schön, aber man hat ein gewisses, ja, Zeitfenster, weswegen man sagt, trotzdem die Zecke so schnell wie möglich entfernen, damit eben dieses Infektionsrisiko mit diesen aus dem Darm zurückgewirkten Bakterien gering bleibt. Ja, jetzt ist es wieder auch genau da so. Nicht jeder Stich einer mit Borrelien befallenen Zecke führt wieder zu einer Ansteckung bei mir. Deswegen ist wieder die Frage, wie gefährlich ist es jetzt, diese Borrelien zu kriegen? Auch das ist richtig blöde. Also Borreliose auf keinen Fall kriegen wollen, das ist was richtig, richtig Fieses auch. Und jede Zecke kann das in sich tragen. Das ist wirklich ganz in Deutschland verbreitet. Da gibt es jetzt keine speziellen Risikogebiete, sondern ein Drittel der Zecken sollen das anscheinend hier in Deutschland haben. Also auch da die Zecke möglichst schnell entfernen, weil nämlich, wenn diese Zecke dir ja doch dann wirklich die Borrelien übertragen sollte, endet das auch nicht schön. Borreliose zu haben ist was ganz, ganz Fieses, dann hast du wirklich, das kann bis zu Schädigung vom Nervensystem führen, deine Gelenke entzünden sich, dein Herz kann sich entzünden. Sehr, sehr diffuse Sachen. Die Borreliose, wie du sie feststellen kannst, ist auch noch so eine Sache. Es gibt diese sogenannte Wanderröte, die um den Zeckenstich entstehen kann, aber auch oft erst einige Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich. Und manchmal auch gar nicht so gut erreichbar und sichtbar, die sich dann über den halben Körper ausbreitet und nicht erkannt wird. Und wenn diese Wanderröte entsteht, ist es ein eindeutiges Zeichen, dass man Borreliose hat. Aber wenn sie eben nicht entsteht, heißt das nicht, dass du keine hast. Die kann auch jahrelang in dir schlummern, die Krankheit, und dann irgendwann ausbrechen und dann entzünden sich die Gelenke und keine schöne Sache. Wenn man das aber dann rechtzeitig entdeckt oder eben mit dieser Wanderröte zum Arzt geht, dann kann man hier mit der Antibiotikakeule kommen und ist auch relativ gut therapierbar, je nachdem, wie früh man es eben erwischt. Und da ist eben der Zeitrahmen, das gute Beobachten ganz, ganz wichtig, dass du da erwischt, wenn du Borreliose hast, dass du da zum Arzt gehst und dich behandeln lässt. Ja, das war jetzt ein ganz schön ausführlicher Exkurs in die Anatomie von Zecken und auch die Krankheiten, die sie übertragen kann. Aber auch hier wieder, Wissen ist Macht und macht vielleicht auch weniger Angst, wenn man genau weiß, mit wem man es da zu tun hat und wann was übertragen wird. Und jetzt FSME und Borreliose sind natürlich nicht die einzigen Krankheiten, aber die wahrscheinlichsten hier. Wenn dich das Thema weiter interessiert, recherchiere da gerne weiter in den Quellen noch, die ich dir unten angegeben habe in den Show Notes. Jetzt aber mal zum, ja, für mich wichtigen Teil eben, weil ich möchte so Krankheiten gar nicht kriegen, sondern ich möchte ihnen ja vorbeugen. Und es geht am allerbesten, wenn ich den Zecken an sich vorbeuge. Sprich, dass ich gar nicht erst eine Zecke kriege. Auch hier sei nochmal gesagt, das sind jetzt, ich zähle einfach alles auf, was es so gibt, meine Meinung dazu, aber mach dir da bitte selber ein Bild dazu. Weil auch da ist, du kennst deinen Körper, was bei dir funktioniert, heißt nicht, dass es bei mir funktioniert und umgekehrt, etc. Ja, wie schütze ich mich jetzt vor Zecken? Weil nicht mehr in den Wald gehen oder die Natur aufsuchen, steht zumindest für mich nicht zur Debatte und ich hoffe und denke doch bei dir eher auch nicht. Deswegen ist für mich mein erster Rat, den ich auch an dich weitergeben kann, beschäftige dich nochmal mit deiner Umgebung und wo bei dir diese Zecken-Hotspots sein können. Dass du die vielleicht meidest oder eben, wenn du da durchgegangen bist, dich direkt danach einmal abcheckst, einmal absuchst, ob jetzt gleich irgendeine Zecke bei dir auf der Hose krabbelt. Also diese Übergangszonen, da wo hohes Gras ist, wo du einfach mal auch in dich reinfühlen kannst, wo würde ich mich als kleine Maus wohlfühlen, weil das sind ja, wie wir gelernt haben, die Hauptwirte von den kleinsten Zecken und auch von den anderen. Wo würde ich mich als Maus wohlfühlen, wo quasi dann auch die Zecken gutes Spiel hätten? Da kannst du mal gerne deine Umgebung quasi mit dem Gedanken mal durchgehen, wo die wohnen könnten. Und dann meidest du vielleicht entweder solche Gebiete oder gehst dann, wenn du durchgegangen bist, dann einmal deine Kleidung durch, ob da wer drauf sitzt. Ja, und zur Kleidung, wenn wir schon dabei sind, gibt es ja auch diverse Tipps mit geschlossene Schuhe, Socken über die Hose, lange, helle Kleidung. Das ist alles sicher sehr sinnvoll und auch jetzt zum Beispiel bei Sonnenbrandgefahr eh gut, wenn man was Langärmeliges anhat, aber oft im Sommer, wenn die sich eben so weiterentwickeln wie im Moment und einfach an die 40 Grad warm werden, ist es oft nicht einfach, lange Kleidung anzuhaben und geschlossene Schuhe. Und ich würde auch nicht nie wieder barfuß laufen wollen. Deswegen suche ich für mich lieber meine Beine ab und ziehe eine kurze Hose an und spüre sie oft auf meinen Beinen. Da lohnt sich oft mal lange Haare an den Beinen. Da krabbelt nämlich die die Zecke nicht unbemerkt an meiner langen Kleidung nach oben und sitzt mir dann irgendwo hinterm Ohr, wo ich sie nicht sehe, sondern ich sehe sie sofort, wenn sie irgendwo auf meinem Unterschenkel krabbelt und kann sie dann entfernen. Aber auch da zieh dich so an, wie du dich wohlfühlst und wenn eben viel geschlossene Kleidung für dich einfach einen Schutz bietet und du dich wohler fühlst, mach das auf jeden Fall. Ich für mich ziehe lieber mal kurze Kleidung an und entdecke sie dann schneller. Aber wäge auch dich da nicht in langer Kleidung in Sicherheit und such dich immer, immer ab. Auch Duschen direkt nach Waldaufenthalten ist zu empfehlen. Jetzt nicht nur geruchstechnisch und sauberkeitstechnisch, sondern auch, um eventuell krabbelnde Tierchen gleich mal abzuspülen. Hilft aber halt nicht, wenn sie doch schon zugebissen haben, deswegen trotzdem danach absuchen. Aber falls noch was krabbelt, dann hilft einmal Abduschen sowieso nach einem Waldaufenthalt. Und die Kleidung, die du anhattest, am besten wechseln, die du anhattest, absuchen oder eben heiß in der Waschmaschine waschen. Und eben der ultimative Tipp, der bei allem gilt und der dein Hauptmittel gegen Zecken sein sollte: Absuchen, 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 absuchen. Mach das dir zu einer Gewohnheit wie Zähneputzen. Einfach morgens und abends einmal nach Zecken checken. Man kann das ja auch wie eine ganz nette Gemeinschaftsaktivität draus machen, wenn du eine Partnerin hast oder Freunde, mit denen du sehr vertraut bist, dass man sich auch gegenseitig an Stellen, wo man nicht gut hingucken kann, abcheckt, dass man da auf jeden Fall das einfach regelmäßig macht, wenn du jetzt nicht nur in der Stadt auf Asphalt unterwegs bist, sondern auch mal vom Wegesrand abgehst, dass du einfach regelmäßig dich absuchst nach Zecken. Schadet nicht, man lernt den Körper kennen und eben ein gewisses Bewusstsein einfach für so Gefahren und ja, dass es halt echt nicht zum Spaßen ist und ich meine, ich putze mir halt auch ohne meine Zähne ohne zu meckern jeden Morgen und Abend und das ist mir ja auch nicht lässig, sondern ich weiß, warum ich es tue. Und auch wirklich nicht nur direkt nach draußen Aufenthalten absuchen. Es kann ja eben auch sein, dass Haustiere Zecken bei dir zum Beispiel im Bett verlieren oder an der Garderobe auf deiner Jacke noch sitzen und du sie am nächsten Morgen anziehst und die dann da auf dich krabbelt, dass du dich auch am Morgen eben absuchst, weil da kann dann danach dir auch was, ohne dass du draußen warst, währenddessen wer auf dich gekrabbelt sein. Also einfach regelmäßig in guten Abständen absuchen. Und natürlich auch deine Haustiere. Nicht nur dich, sondern auch deine Haustiere können natürlich verschiedenste Tiere, unter anderem auch Zecken, mit nach drinnen bringen. Die freuen sich auch, wenn du sie regelmäßig kraulst und absuchst nach Zecken. Es gibt jetzt ja nicht nur die Methode, sich immer abzusuchen gegen die Zecken, sondern verschiedenste Zeckenabwehrmittel, also sogenannte Repellents, die quasi dich so unattraktiv für Zecken machen, dass die erst gar nicht zu dir wollen. Ja. Thema für sich, es gibt eben chemische Abwehrmittel und auch verschiedenste natürliche Varianten, wo ich jetzt hier ganz kurz drauf eingehen möchte, aber auch da, jedes Mittel wirkt bei jedem anders. Es gibt verschiedenste Allergene und Reaktionen auf verschiedene Mittel, deswegen ist da auch nichts Generelles zu sagen, sondern da musst du auch gucken, was mit deiner speziellen Körperbiochemie funktioniert in deinem Umfeld etc. Ja, die chemischen Keulen, wie jetzt Autan, Antibrumm und was es da nicht alles gibt, ohne hier weitere Marken nennen zu wollen, weil die wirken auf jeden Fall super gut gegen Zecken. Also die sind wirklich sehr zuverlässig, ja, basieren aber auf verschiedensten Zusätzen wie DEET, der nicht für Schwangere und kleine Kinder zugelassen ist und damals vom Militär entwickelt wurde und auf keinen Fall auf Schleimhäute gelangen kann. Und auch so die Frage ist, da gibt es immer Kritik dran, ob das nicht vielleicht doch nicht so gesund ist für den Menschen, mit verschiedensten Nebenwirkungen kombiniert ist. Aber eben, das ist ein Mittel, das auf jeden Fall funktioniert. Und wenn du dich eben in Gebieten, wo Gefahr von Malaria oder so herrscht, dann aufhältst, ist es halt immer eine Abwägung, ob das nicht einfach das Risiko von so einem Mittelchen in Kauf zu nehmen ist gegenüber so einer Krankheit, die dann wirklich schlimm ausgehen kann. Da wir aber noch nicht in Deutschland Malaria-Gefahrgebiet sind, wer weiß, wie sich das mit Klimawandel noch ändert, aber im Moment gibt es hier noch keine Malaria-Gefahr, deswegen ist es hier unnötig, so ganz harte Keulen zu verwenden, sondern es reichen andere Substanzen wie Izaridin heißt das. Das wurde jetzt gar nicht so lange her entwickelt, die Substanz. Die funktioniert auch wunderbar, verlässlich für ein paar Stunden gegen verschiedenste Mücken, Zeckenarten. Da ist nur wieder das Problem, wenn das Mittelchen nur in kleinsten Mengen in die Umwelt, in Gewässer, über Kanalisation etc. gelangt, ist das super schädlich für spezielle Lurchlarven, die natürlich eigentlich wieder der Feind von Mücken wären, der natürliche. Aber ja, da können dann ganze Populationen aussterben oder ja, die Amphibien entwickeln Fehlbildungen. Können ganze Jahrgänge an Larven töten. Also auch das ist wieder mit sehr viel Vorsicht zu genießen, ist halt auch da das Abwägen, wie stark bin ich jetzt in Gefahr ausgesetzt, eine Zecke zu kriegen, darf ich das überhaupt nicht bekommen, reagiere ich allergisch? Ja, ich benutze solche Mittel eigentlich nie, außer ich gehe jetzt wirklich irgendwo in ein Sumpfgebiet hinein und weiß, ich würde sonst einfach komplett ausrasten, weil ich nur noch von Mücken zerfressen werde. Gegen Zecken verwende ich sowas nicht, weil ich da einfach, die sind einfach nicht so schnell und kommen als Schwarm über dich her. Da verlasse ich mich eher immer auf natürlichere Mittel. Aber so viel zu den chemischen Mitteln, die es gibt, dass wir die hier auch mal erwähnt haben. Ja, es gibt auch eben natürliche Mittel gegen Zecken, die sie nicht so mögen. Wobei da auch gesagt sein soll, dass es dazu keinerlei wissenschaftliche Studien, zumindest in einem Ausmaß, das repräsentativ wäre und wirklich als Studie gesehen werden kann. Es gibt diverse Internetforen und auch esoterisch angehauchte Seiten, die auf verschiedenste Mittel schwören, wie Knoblauch. Ja, zum Beispiel Knoblauch eben mögen die Zecken tatsächlich wohl nicht, aber es bietet keinen zuverlässigen Schutz, wenn du jetzt auf jeden Fall nicht von diesen Mini-Vampiren gebissen werden willst oder gestochen. Und auch das Hunden ins Futter zu geben, ist auch eine Sache, die mache ich bei meinem Hund nicht. Der ist sehr empfindlich und er hasst Knoblauch und der ist auch zum Teil giftig, meines Wissens, aber ich schmiere mich jetzt nicht unbedingt gerne mit Knoblauch ein. Aber Knoblauch essen schadet ja nicht. Und das ist ja bei all diesen Mittelchen, die schaden jetzt zumindest dem Menschen nicht. Bei Katzen und Hunden ist es wieder anders. Was es noch gibt, sind dann wieder Bernsteinketten, die auch gegen die verschiedensten Sachen helfen sollen. Das schadet wahrscheinlich nicht, aber es hat halt einfach nicht diese garantierte Wirkung durch die Breite hindurch, dass man sagen kann, ja, trag eine Bernsteinkette und dich befällt nie wieder eine Zecke. Probier es gerne aus. Hübsch sehen sie eh auch aus. Ja, es gibt noch verschiedenste ätherische Öle, die auch immer wieder im Gespräch sind, von Eukalyptus, Zitrone, Zistrosen-Kombinationen, die auch Hunden ins Fell geschmiert werden, was ich persönlich für keine gute Idee halte, weil die doch eine sehr feine Nase haben und denen dann so ätherische Öle reinzuschmieren, halte ich für keine gute Idee. Und da habe ich bei meinem Hund auch keine guten Erfahrungen gemacht und bei mir selber auch nicht, außer dass ich den Geruch an mir sehr gerne hatte. Aber bei den Zecken habe ich bei mir jetzt keinen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt weniger hatte. Ja, und die Studien, die dazu mal aufgelistet werden, sind auch sehr fragwürdig, wenn man das dann an 48 Hunden, habe ich gefunden, getestet hat und das dann für gut hält. Ist natürlich ein schönes Ansatz, wo man mal forschen könnte in die Richtung, aber ja, repräsentativ ist das noch nicht. Was ich aber gefunden habe und auch bei mir tatsächlich immer gut wirkt, ist Kokosöl. Also das ist das, was jetzt bei meinem langhaarigen Hund richtig ätzend ist, aber gut hilft bisher, ist Kokosnussöl. Also wirklich hoch, nennt man das, naturbelassenes Kokosöl, Bio-Kokosnussöl zu verwenden und auf die Haut zu schmieren. Das hilft auch gut gegen Sonnenbrand, hat, glaube ich, einen Wirkfaktor von 3. Also es ist nicht so hochgradig, aber gegen Zecken wirkt das bei mir tatsächlich. Und da gibt es auch Wissen, also keine großen wissenschaftlichen Studien wieder, aber es gibt kleinere Ansätze auch, die diesen ja, Abwehrmechanismus gegen Zecken, dem Kokosöl, der Laurinsäure da drinnen zuschreiben. Das macht fast 60% von dem Öl aus. Und den mögen Zecken wohl gar nicht und wehrt die wohl richtig gut ab. Aber auch das wirkt nicht lange, also du musst immer wieder nachschmieren. Aber Kokosnussöl mag ich eh gerne auf der Haut und das kannst du gerne mal für dich ausprobieren im Test und schauen, ja, wie Kokosöl bei dir funktioniert, wenn du jetzt nicht ganz zu 1000% von keiner Zecke gestochen werden darfst. Da würde ich dann, aus welchem Grund auch immer du das gerade brauchst, zu chemischen Mitteln raten. Und zu diesen ganzen Abwehrmitteln, Repellenz, nochmal gesagt, das soll nicht ersetzen, dass du dich absuchst, weil lass es blöd laufen und du hast eine Stelle vergessen oder die Zecke hat doch einen anderen Geschmack und die mag plötzlich Kokosnuss. Such dich lieber einmal mehr ab, das schadet auf jeden Fall nicht. Ja, wenn dich jetzt leider trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Absuchen doch mal eine Zecke gestochen hat, nicht in Panik verfallen. Aber doof ist es natürlich schon. Deswegen oberstes Gebot, die Zecke so schnell wie möglich entfernen. Mit Ruhe und Gelassenheit, aber zügig und zeitnah. Wie kriege ich die jetzt raus? Wenn du gar nichts anderes zur Hand hast, nimm deine Finger. Sonst nimm dir eins der bewährten Hilfswerkzeuge, die kriegst du in jeder Apotheke oder Drogerie. Das sind so Zeckenzangen oder Zeckenkarten oder zur Not nimm einfach eine normale Pinzette oder eben deine Fingernägel und zieh die Zecke gerade raus. Einen schönen Satz, den ich im Internet gelesen habe, war: Nicht die Zecke drehen, Zecken haben kein Gewinde. Da kann oft was abbrechen und wenn du sie gerade rausziehst, funktioniert das wissenschaftlich wirklich abhandlungsmäßig herausgefunden am besten. Also mit einem Werkzeug am besten rausziehen, so schnell wie möglich und am besten so nah wie möglich an der Haut, langsam und kontrolliert. Bitte nimm kein, was es da alles gibt, ey, Benzin, Nagellack, Entferner oder Öle oder Alkohol oder irgendwas, um die Zecke da irgendwie zu betäuben, dass sie loslässt. Bitte, bitte nicht. Der Zecke wird, wenn du Pech hast, auch noch schlecht und sie übergibt sich erst recht in dich hinein. Oder die Einstichstelle entzündet sich auch noch. Also bitte nichts da irgendwie drauf tun, sondern zieh sie mit einem Werkzeug raus. Und wenn es auch nicht beim ersten Versuch klappt, was natürlich auch immer sein kann, weil entweder die Stelle blöd ist oder auch dein Haustier vielleicht nicht ruhig hält, verzage nicht, probier es einfach nochmal, ganz in Ruhe und sonst drehe ich nochmal eine Minute weg und atme nochmal durch und probier es dann nochmal. Es kann wirklich jetzt nichts Schlimmes passieren. Es ist wichtig, dass du die Zecke nicht zu weit hinten anfasst, wo du dann quasi den Körper zudrückst, dass sie wieder sich im rückübergeben würde, sondern sie möglichst nah an der Haut packst und dann ganz ruhig wegziehst. Das dauert ein bisschen, weil, wie wir auch gehört haben, der Kleber, mit dem sie sich festklebt, der ist echt feste. Und ja, auch nicht in Panik verfallen, falls nur ein Teil der Zecke rauskommt, wenn du dran ziehst, weil eben dieser Kleber ist so ja, stark, dass oft eher der Stechapparat von der Zecke abreißt, als dass die ganze Zecke abgeht. Das ist nicht der Kopf, der da stecken bleibt, sondern der Stechapparat, fälschlicherweise, aber ist ja im Prinzip egal. Und was auch immer da stecken bleibt, ist jetzt nicht so tragisch, das eitert der Körper meistens dann von alleine raus. ja, beobachte die Stelle dann auf jeden Fall, aber meistens ist da die Infektionsgefahr schon sehr gering, da kommt jetzt nicht irgendwas Neues mit rein. Beobachte es mal und der Rest müsste von alleine rausgehen. Ja, am Schluss die Wunde auch gerne noch umsorgen, wie du sonst jede Wunde auch dich drum kümmerst bei dir. Schön säubern, desinfizieren und im Auge behalten vor allem. Ich kann dir empfehlen, ein Art Zeckentagebuch zu führen, wo du dir einerseits aufschreibst, wo die Zecke dich gestochen hat, am besten abfotografierst oder irgendwie mit einem Kugelschreiber einkringelst, dass du einfach im Kopf hast, wann dich die Zecke da gestochen hat. Dass, falls doch sehr viel später irgendwelche Symptome kommen, du das noch irgendwie zurückverfolgen kannst, ob da nicht ein Zeckenstich war. Falls du die Zecke auch gar nicht selber entfernen kannst, falls du irgendwie nicht hinkommst oder sie dir doch aus irgendeinem Grund nicht zutraust, obwohl du es echt nicht falsch machen kannst, kannst du auch gerne einen Arzt aufsuchen. Die helfen dir da auch gerne weiter, dein Hausarzt. Ja, falls es auch bei dieser Einstichstelle, wenn du die beobachtest, zu irgendwelchen Rötungen, Entzündungen oder eben dieser Migranz, dieser Wanderröte kommt, dann geh bitte auch sofort zum Arzt. Oder wenn du eben relativ zeitnah in Verbindung schon, vertraue auch auf dein Bauchgefühl, mit einem Zeckenstich irgendwelche Müdigkeiten oder Fieber oder Kopfschmerzen auftauchen, bitte auch zum Arzt gehen und dem auch sagen, dass du einen Zeckenstich hattest und wann und wo. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt hast du da eine entfernte Zecke, du hast dich um deine Wunde gekümmert, aber was machst du denn jetzt mit dieser entfernten Zecke? Ich glaube nicht, dass du ein neues Haustier möchtest, da hätte ich schon eine Menge zusammengesammelt. Ja, da bleibt jetzt die Frage, sollst du die Zecke aufheben? Es gibt ja die Möglichkeit, die einzuschicken und zum Beispiel einen Schnelltest auf Borreliose zu machen. Den gibt es sogar mittlerweile für zu Hause, den kannst du quasi wie einen Schwangerschaftstest nach Hause bestellen. Und innerhalb von kurzer Zeit dann die Zecke auf Borreliose testen zu Hause. Ja, ist halt die Frage, ob das so sinnvoll ist. Kann man machen, muss man aber nicht. Weil selbst wenn du sie testest und der negativ ist, dann weißt du, dass die das nicht hatte. Was dich jetzt aber nicht davon in Sicherheit wiegen lässt, sodass nicht die nächste das wieder hat. Und ich weiß nicht, wie viele Zecken du so hast, ob du da jetzt jeder auf Borreliose testen möchtest. Und selbst wenn der Test dann positiv ausfällt, ja, die Zecke, die dich gebissen hat, die hat einen positiven Borreliose-Test. Ob dich das nicht in unnötige Panik versetzt, weil es muss ja nicht heißen, dass sie das auch an dich weitergegeben hat und dass es auch bei dir ausbricht. Ob das nicht dir sogar dann mehr Sorgen macht und du dann, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt noch nie so einen Test gemacht. Ich hebe meine Zecken auch nicht auf tatsächlich, aber auch da, schau, was dir gut tut und wie viele Zecken du auch hast. Bei der Menge, die ich habe, würde ich einfach auch arm werden, wenn ich jede Zecke testen würde. Ja, probier es gerne mal aus. Das klingt ein bisschen eklig, wie man den machen muss. Da muss man die Zecken zermahlen und irgendwie mit Flüssigkeiten mischen. Also überleg dir, ob das so fein ist. Ja, und wenn du sie jetzt eben nicht aufhebst, die Zecke, sondern sie auch nicht und sie nicht als Haustier weiter aufheben willst, dann, ja, wie wirst du sie los? Dann, ja, geht's daran, muss ich die Zecke jetzt töten? Also das ist halt eine sehr ethische Frage, weil jetzt eine eventuell infizierte Zecke wieder in die Natur aussetzen und quasi dem nächsten Opfer quasi vor die Füße setzen oder dass sie sich vermehrt und 5000 weitere Zecken in die Natur gibt, kann man auf jeden Fall wahrscheinlich in einer eigenen Folge mal diskutieren. Aber ich tatsächlich töte die Zecken einfach, weil ich, ja, für mich ist das ein Krankheitsverteiler, ein Vektor, den ich einfach eliminieren muss. Aber auch das kannst du wieder für dich selber entscheiden. Aber wenn du dich auch dazu entscheidest, die Zecke muss weg, die darf sich nicht weiter, darf nicht alles weiter verteilen. Wie, ja, krasse Frage, ne? Wie töte ich denn jetzt eine Zecke am nettesten, wenn das geht? Und so, dass ich mich nicht auch noch während des Ganzen infiziere, ja, das kann nämlich auch noch passieren. Was viele machen, ist, dass sie sie im Waschbecken oder im Klo wegspülen. Ja, kann man, so entzieht man sich auf jeden Fall dieser Tragik des Tötungsaktes. Aber es sei hier gesagt, dass die Zecken mehrere Tage im Wasser überleben können und sprich auch eine Kanalisation überleben und du dann das Problem nur wegspülst. Hochphilosophisch. Also die Zecke stirbt nicht, wenn du sie im Klo wegspülst, sondern irgendwo wird sie vielleicht wieder auftauchen und dann an Ratten und sonst was sich weiter verbreiten. Also bitte, bitte spül sie nicht einfach im Klo weg. Das tut ihr nichts, außer vielleicht eine lustige Achterbahnfahrt. Auch in der Waschmaschine sterben Zecken nicht automatisch, wenn du jetzt irgendwie mit deiner Kleidung mitwäscht. Da gab es auch verschiedenste Studien tatsächlich, mit dass sie kleine Zecken in einzelne kleine Beutelchen gepackt haben und testweise auf verschiedenen Gradstufen gewaschen haben. Auch ganz schön krass, was manche Leute machen. Aber sie haben auf jeden Fall herausgefunden, dass Zecken bei 40 Grad fast 90% überleben. Also beim normalen Waschgang kein Problem. Wenn man es tatsächlich auf 60 oder eben 90 Grad wäscht, dann sterben die meisten. Aber ich wasche halt meine meisten Sachen eher auf dem Öko-Schonwaschgang. Da stirbt nichts an Zecke. Was man machen kann, ist sie in den Trockner geben. Da ist es wohl heiß genug, dass sie da kaputt gehen. Aber eben die rausgezogene Zecke packst du ja nicht erstmal dann in den Trockner. Ja, wie kriegt man sie jetzt kaputt? Auch nicht mit dem Fingernagel zerquetschen, bitte. Da herrscht große Infektionsgefahr. Also wenn du sie vielleicht so mal schnell drücken möchtest am Küchentisch, weil du sie rausgezogen hast und die noch nicht vollgesogen war, mach das bitte nicht mit einem puren Fingernagel, weil wenn du da zerquetscht, dann hast du einen offenen Darm oder offene Schneidewerkzeuge und auch somit offene Viren und Bakterien, die natürlich dann über deinen Finger direkt in den Mund gehen können. Und wir sind ja zurzeit auch sehr achtsam mit unseren Infektionsrisiken. Also du weißt, wie sowas in deinen Körper gelangen kann, dank Corona, wahrscheinlich wieder sehr präsent. Bitte nicht mit den puren Fingern einfach die Zecken zerquetschen. Und auch Zecken einfach ins Gefrierfach legen, bringt recht wenig. Auch da gab es Studien, dass Zecken über einen Tag oder auch mehrere Tage das Gefrierfach überlebt und auch länger, weil unsere Gefrierfächer sind meistens auch gar nicht kalt genug. Das gilt ab minus 20 Grad, dass sie das nicht überleben, aber unsere normalen Gefrierfächer gehen vielleicht bis 10, minus 15 Grad. Das überstehen die auf jeden Fall. Also das sind echt zähe Exemplare unserer Tierwelt. Das bringt's auch nicht. Okay, wie kriegen wir jetzt diese Zecken kaputt, böse gesagt, ohne dass wir uns auch noch infizieren dabei und das möglichst angenehm ist für die Zecke? Die empfohlenste Variante, entfernte Zecken über den Jordan zu bringen, ist tatsächlich, sie schon zu zerquetschen, aber am besten in ein kleines Papierchen oder Küchentuch eingeklappt, mit einem harten Gegenstand, zum Beispiel mit einem Boden von einem Glas oder ich weiß nicht, was du rumliegen hast, Steinchen, Knochen, dass du das einmal kräftig zerquetscht, aber eben mit einer Schutzschicht dazwischen, sodass auf jeden Fall keine Bakterien oder Viren auf dich übertragen können oder beim Wegschmeißen dann da raus können. Das ist die eine Variante. Das andere, was geht, wenn man nicht diesen Akt des Zerquetschens so gut übersteht, ist, dass du die Zecken einfach in mindestens 40%igen Alkohol reinschmeißen kannst oder in Chlorreiniger. Da habe ich tatsächlich oft ein kleines Schnapsgläschen rumstehen, wo ich meine Zecken drin sammel. Ist halt die Frage, was das Beste ist für die Zecke, das Schmerzfreiste, ob das Zerquetschen nicht schneller gehen würde, als sie in so einen Alkohol reinzutun. Ich weiß es nicht. Kannst du auch mal für dich überlegen, womit du klarkommst. Aber bitte auf jeden Fall nicht wegspülen oder ins Gefrierfach, das bringt nichts. Ja, kein schönes Thema, aber trotzdem sei dir auch da, informier dich darüber, wie sowas funktioniert, weil nur dann kannst du auch richtig handeln. Boah, das waren jetzt ganz schön harte Nüsse noch zum Schluss hier mit, wie töte ich denn eine Zecke? Also, ja, gehört leider dazu. Aber um noch so ein bisschen einen Aufschwung zum Ende dieses Podcasts zu bringen, das war jetzt ganz schön viel Info, noch ein paar ja, schöne Gedanken oder auch Facts, die ich gefunden habe zu Zecken. Und zwar, Zecken haben ein Herz. Wusstest du, dass Zecken ein Herz haben? Als eine der wenigen haben die tatsächlich ein, ja, wie nennt man das denn, ein Blutgefäßsystem mit einem Art dreieckigem Herz und das pumpt über eine kurze Aorta in die acht Beine hinein das Blut. Also vielleicht auch da, wenn es ans Töten von Zecken geht, irgendwie auch ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Das sind fantastisch tolle Tiere mit Herz, die nur einmal ja, essen wollen und blöderweise halt ein Überträger von so blöden Viren und Bakterien sind. Ja, es kam auch noch die Frage auf, weil ich ja auch euch über Instagram gefragt hatte, was ihr noch für ja, Fragen an mich habt über das Thema Zecken. Wofür sind denn Zecken überhaupt gut? Was ist denn deren Existenzberechtigung und überhaupt diese blöden Viecher? Weil ja doch ziemlich viel Hass immer auf die armen kleinen Krabbler kommt, weil sie eben halt diese Krankheiten übertragen. Das hat mich lange beschäftigt und zum einen ist rausgekommen in meiner philosophischen Überlegung, dass es ja tatsächlich so ist, dass jedes Tier einfach seine Nische hat und irgendwo auch wichtig für ein Ökosystem ist. Zecken sind wichtige Futtertiere für verschiedenste Vögel, für ja, verschiedene Tiere, Vögelchen. Und auch da sind welche, viele Tiere darauf angewiesen, dass sie einfach da was zu knabbern haben. Und es ist halt die Frage, wenn man jetzt komplett Zecken eliminieren könnte, würde, wie das auf unser Ökosystem sich auch wieder auswirken würde. Weil sobald eine Lücke sich auftut, ob nicht die wieder bald durch den nächsten gefüllt werden würde. Und andererseits ist halt für mich auch so die Frage, ob ein Tier immer eine Existenzberechtigung braucht. Darf es nicht einfach da sein? Da mal zu schauen, wo ist denn der Sinn des Ganzen, ist halt auch immer so ein bisschen fragwürdig, weil ich meine, was ist denn meine Existenzberechtigung? Ich bin auch einfach nur da und darf sein. Darf die Zecke nicht einfach auch da sein? Ja, ich tue wahrscheinlich meiner Umwelt auch nicht nur Gutes und die Zecke halt auch nicht, ohne dass sie das halt auch möchte. Ja, also für mich ist es so, ich versuche da hier auch mit dem Podcast ein gewisses Gefahrenbewusstsein natürlich zu schaffen, dass man sich informiert, aber auch jetzt nicht den puren Hass auf Zecken zu schüren, sondern so eine gewisse Empathie eigentlich auch zu schaffen, dass man sich mit diesen Tieren auseinandersetzt, dass sie einfach faszinierende Wesen sind, mit denen man halt wissen muss, wie man mit ihnen umgehen kann. Ja, noch ein paar random Facts zum Schluss, die ich sehr faszinierend fand, als ich sie gelesen habe. Wir haben ja hier bei uns die Holzbockzecke. Die klingt ja schon gruselig, was sie alles beträgt, aber ich konnte es nicht fassen, was es alles auf der Welt für Zecken gibt. Zum Beispiel in den USA gibt es eine Zecke, die heißt Lone Star Tick, die, wenn die dich beißt, kann sie eine Allergie auf rotes Fleisch auslösen für eine Zeit. Sprich, wenn du von der gebissen wurdest, kannst du eine Weile kein Rindfleisch etc. essen. Krass, oder? Und andere Zecken, natürlich in Australien, wo sonst die tödlichsten Tiere auch halt sind, gibt es eine Zecke, die die sogenannte Zeckenparalyse auslösen kann, in der der Körper des Wirts dann komplett langsam Lähmungserscheinungen zeigt und sogar eben dann zum Tod führen kann. In Europa ist das noch nicht vorgekommen, aber nur mal so zum Vergleich, dass wir hier wieder ein bisschen Glück gehabt haben, was es alles gibt, auch wenn man es hat, Borreliose etc. nicht cool ist. Aber ich meine, wir kriegen keine Lähmungserscheinungen von Zecken, das ist ja auch mal was. Ich habe auch gehört, dass manche Leute tatsächlich sogar auf Zeckenspeichel allergisch sind. Was nämlich jetzt sich sogar die Forschung, habe ich eine Studie gefunden, zum Vorteil gemacht hat und aus dieser Tatsache, dass manche Menschen auf diesen Biss eben dann doch reagieren und nicht betäubt sind, Stich, Entschuldigung, auf diesen Stich reagieren, allergisch, hat sich die Forschung zum Vorteil gemacht und hat angefangen, einen Impfstoff gegen Zecken zu entwickeln. Also jetzt nicht speziell gegen eine Krankheit, sondern dass der Körper des Gestochenen allergisch automatisch dank der Impfung auf Zecken reagiert und dann eben ja die Zecke abgestoßen wird. So können dann erst gar keine Krankheitserreger in den menschlichen Blutkreislauf kommen, was ziemlich abgefahren ist. Diese Zeckenimpfung ist immer aber noch in der Phase des Proof of Concept und wurde jetzt erst im Herbst 2019 vorgestellt. Also das ist im Gange und lohnt sich wahrscheinlich mal weiter zu beobachten, was da noch alles kommt. Aber bisher lässt sich natürlich nur gegen FSME impfen und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er und ob er das machen möchte. Ja, das war jetzt diesmal eine wirklich lange Podcast-Folge mit geballter Info, die, wie ich aber hoffe, für dich sehr nützlich sind und sich zeigen werden, dass du da jetzt mit einem ja, anderen Blick vielleicht den Zecken begegnen kannst und auch vielleicht ein bisschen Ängste abgebaut hast, ein bisschen Vorurteile abgebaut hast und Zecken nicht nur als diese grausamen, ekligen Wesen siehst, sondern auch ein bisschen Empathie für sie hast, dass es ja auch sie wollen leben und haben halt nun mal das Pech, so Krankheiten uns zu übertragen. Ja, ich hoffe, das bringt dir was und dass es für dich ja, nicht zu viel auf einmal war. Ich habe jetzt noch so viel Wissen, die Podcast-Folge hat diesmal sehr lange gebraucht, bis ich es überhaupt in ein Konzept hineingedrückt hatte. Deswegen werden jetzt auch die Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, nicht ganz alle beantwortet sein, aber ich werde die nächste Woche mal live auf Instagram gehen, wo du mir dann alle deine Fragen noch stellen kannst, die ich dann im Speziellen da beantworten kann. Schau gerne mal auf Instagram rein, da kannst du dann mitbekommen, wann da dieses Live ist und mir da nochmal konkret Fragen stellen, falls noch welche neu aufgekommen sind oder noch nicht geklärt wurden. Aber nochmal zusammengefasst einfach, was ich mir wünschen würde, dass du aus dieser Podcast-Folge noch mitnimmst, ist: Mach dir klar, wo sind Zecken? Wann können sie dich beißen? Wo beißen Zecken? Wo stechen sie? Ich sage auch immer beißen, aber du weißt, was ich meine. Und such dich einfach immer wieder ab nach Zecken. Absuchen, absuchen, absuchen. Ja, das ist quasi die Essenz des Podcasts. Such dich nach Zecken ab und hab keine irrationalen Ängste, sondern sei dir bewusst, wovor du Respekt haben musst und wofür eigentlich nicht. Zecken fallen nicht von Bäumen. Ja, dann ein ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören, fürs konzentrierte Zuhören. Das war sicher gar nicht so einfach, die vielen Infos. Dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe wirklich, dass du einiges für dich aus dieser 10. Folge für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust auf mehr Folgen hast, dann abonniere dir gerne den Podcast über deine verschiedensten Plattformen, wo du Podcasts hörst, sei es jetzt Spotify, iTunes oder sonst was. Und folge gerne auch @wiederwilderwerden auf Instagram. Und lass da auch gerne Kommentare da zu der jetzigen Folge und auch sehr gerne positive Bewertungen auf iTunes. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber, weil nämlich dann der Podcast mehr Menschen angezeigt wird. Und das finde ich immer sehr schön, wenn noch mehr Menschen zu dem Ganzen Zugriff haben. Und falls du Lust hast, ich habe jetzt auch eine Patreon-Seite eingerichtet, wo du, wenn du den Podcast als besonders wertvoll ansiehst, auch gerne Mitglied werden kannst und mich so in meiner Arbeit unterstützen kannst. Und dort wird es auch immer wieder spezielle Inhalte geben, die nur den Unterstützerinnen dort zur Verfügung stehen, wie verschiedene Q&As und Livestreams über Zoom, wo ihr Fragen stellen könnt, jetzt nicht nur zu Zecken, sondern generell zum Wiederwilderwerden in der Stadt. Und auch speziellen Content, den es nur da gibt, sowie Vorab-Infos, was die anderen noch nicht wissen. Ja, dann ein riesen Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und ja, ich hoffe, dass du nicht so viele Begegnungen im echten Leben mit Zecken hast, sondern sie nur aus der Ferne siehst. Eine wunderschöne Zeit dir. Bleib schön wild. Ciao.